Ich hoffe, jetzt sind alle halbwegs untergebracht. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich habe mit diesem riesigen Andrang habe ich einfach wirklich nicht gerechnet. Und es ist um die Zeit, es kriegt man dann einfach keine größeren Hörsäle mehr. Okay, dann würde ich gern anfangen mit der Lehrveranstaltung Informationsvisualisierung. Ich muss dann gleich noch eine Entschuldigung anbringen. Es ist an sich habe ich genau diese Lehrveranstaltung dafür vorbereitet, dass ich sie mit einem Laptop und einem Beamer präsentiere, und unser Beamer ist unter Ausstoßen von Rauchwolken eingegangen, die Lampe ist zerplatzt und in 1000 Stücke zersprungen, und es dauert mindestens 2 Wochen, bis die Lampe wieder da ist. Also werde ich das dieses Mal, ich hoffe das nächste Mal nach Ostern, kann ich das dann mit einem Laptop und einem Beamer präsentieren, aber diesmal müssen Sie damit leben, dass ich Ihnen Folien zeige. Es hat den einen Vorteil, Folien, also meiner Erfahrung nach ist es so, dass Folien an sich noch immer besser zu sehen sind und deutlicher zu erkennen sind, und das beim Beamer, also meine klassische Situation bei Beamer-Präsentationen ist, dass die Leute dann ins Publikum schauen, verzweifelt und sagen, ja, sie sollten jetzt eigentlich auf der Projektion das und das sehen, aber ich glaube, man sieht das nicht sehr gut, und deswegen erkläre ich Ihnen jetzt, was Sie da auf der Leinwand sehen sollten. Das ist so die klassische Situation, wenn man mit einem Beamer präsentiert. Also ich habe nur sehr wenige wirklich Hochleistungsbeamer erlebt, wo man wirklich gut erkennen kann. Aber trotzdem, also ich habe relativ viele farbige Abbildungen, das werden Sie dann im Netz sehen. Ich werde mir bemühen, zumindest die Vorlesungen, das ist eine neue Lehrveranstaltung, und ich habe das nicht geschafft, die bereits fertig vorzubereiten, und Sie werden dann so schubweise die Unterlagen im Netz finden. Also ich schaue, dass ich diese Lehrveranstaltung dann über Ostern ins Netz hineinstellen, da werden Sie sehen, dass vieles, was Sie jetzt schwarz-weiß sehen, eigentlich in Farbe ist. Also ich habe eine Folie, die in Farbe ist, wo das absolut unumgänglich notwendig ist, dass ich die auch Ihnen in Farbe zeige. Die habe ich mir die Mühe gemacht, das auch eine Farbfolie zu erstellen. Okay, noch einmal zum Inhalt. Ich möchte im Wesentlichen 3 Dinge besprechen in dieser Lehrveranstaltung. Ich habe gesagt, an sich heißt die Lehrveranstaltung Informationsvisualisierung, aber Informationsvisualisierung im engeren Sinn ist nur ein kleiner Bereich dessen, was man mit Bildern alles machen kann. Und ich möchte also diesen Bereich Informationsvisualisierung einbetten in ein bisschen allgemeinere Überlegungen, und deswegen möchte ich am Anfang, also Begriffsdefinition ist überhaupt an sich was Wichtiges, das würde ich eher das nächste Mal machen, und ich möchte gern heute anfangen, ein bisschen über die Geschichte der Darstellung von Bildern, also der Verwendung von Bildern, insbesondere der Verwendung von Bildern in der Wissenschaft sagen. Also das wäre sozusagen das, was ich heute mache, und Begriffsdefinitionen und allgemeine einführende Sachen würde ich gern das nächste Mal machen, und dann kommen zumindest 2 Blöcke, wo ich über Psychologie der Wahrnehmung etwas sagen möchte. Das hat einen guten Grund: wenn Sie Bilder verwenden, müssen Sie sich das gut überlegen. Man sagt zwar immer, ein Bild ist so gut wie 1000 Worte, aber Bilder können auch sinnlos, irreführend und unbrauchbar sein. Also wenn Sie ein Bild verwenden, heißt das noch nicht automatisch, dass die Leute wirklich was damit anfangen können. Und aus diesem Grund brauchen Sie ganz dringend Wahrnehmungspsychologie, weil Sie sich einfach unter anderem, also das ist einer der Aspekte, die Sie da berücksichtigen müssen, Sie müssen sich einfach gut überlegen, wie gestalten Sie Ihre Bilder, dass die Leute auch wirklich was davon haben. Und da müssen Sie einfach wissen, wie Wahrnehmungspsychologie funktioniert. Und die funktioniert oft nicht so, wie wir das mit unserem Alltagsverständnis vermuten würden. Also glauben Sie nicht, dass Sie Dinge so gestalten können. Setzen Sie sich hin und denken sich, na, ich denke mal so, das könnte so und so funktionieren, und das erscheint mir plausibel. Das kann auch, diese Einstellung kann auch sehr in die Irre leiten. Also ich weiß, das ist bei Informatikern und Informatikerinnen öfter so, dass sie sich da denken, also das ist so ein altes Problem auch im Bereich so Usability-Forschung und so, dass sich Informatiker und Informatikerinnen, die designen, weil es halt auch, Sie lernen das ja auch sehr selten im Studium, und Sie werden sehr selten damit konfrontiert, und die denken sich halt, okay, mir kommt das jetzt so plausibel und richtig vor, und das ist oft nicht so. Also Sie haben oft sehen Sie dann in der Psychologie, wenn Sie das wirklich empirisch und wissenschaftlich untersuchen, dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, mit unserem Alltagsverständnis. Also das kann Sie sehr oft in die Irre führen und das sind dann Dinge, die nicht funktionieren. Und es gibt also wirklich zahllose Beispiele von Software, die nicht funktioniert, die dann um großes Geld und teures Geld angekauft wird und in den Firmen irgendwo herumlagert, weil sie keiner anwenden will, weil sie unbrauchbar ist. Ich sage das einmal in der Schärfe. Und deswegen ist es, ich treibe ein bisschen darauf herum, weil ich weiß, dass das heute noch immer ein Problem unter Informatikern und Informatikerinnen ist, ein Bewusstsein darüber zu erzeugen, dass das wichtig ist, sich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also das sind Psychologie zum Beispiel oder auch ähnliche Disziplinen, Soziologie und so, sind also wirklich wissenschaftliche Disziplinen, die da sehr wesentlichen Input liefern können und auch Informatiker und Informatikerinnen weiterhelfen kann, da sinnvolle Systeme und auch verkaufbare Systeme zu erzeugen. Also es ist kein Zufall, dass die Firma Microsoft, ich meine nicht, dass ich die Firma Microsoft so heiß und innig lieben würde, aber es ist kein Zufall, dass die jedes neue Upgrade von Windows mit, ich weiß nicht, ungefähr 5000 Leuten testen oder so, also wirklich wissenschaftlich testen, weil sie einfach rausfinden wollen, was von, das heißt noch nicht, dass das dann gut ist, was rauskommt, muss man auch dazu sagen, aber sie tun es zumindest, weil sie die Notwendigkeit dessen sehen und das ist auch bei vielen anderen Firmen so, dass die einfach große Firmen, die also wirklich kommerzielle Massensoftware erzeugen, also die neigen inzwischen zunehmend dazu, das auch wirklich zu testen, weil das wichtig und notwendig ist. Und das muss man halt auch im Bereich der Visualisierung machen. Es hat keinen Sinn, wenn Sie eine Visualisierung mit sehr vielen Features und dann ganz raffiniert und pfiffig und so weiter machen und die Leute verstehen das dann nicht. Und deswegen müssen Sie sich das anschauen und deswegen ist Psychologie der Wahrnehmung meiner Meinung nach sehr wichtig und deswegen möchte ich doch länger darauf eingehen. Und der letzte Block wird dann sein, Informationsvisualisierung im engeren Sinn. Also da werde ich dann auch erklären, wie sich das ist ein bisschen schwierig abzugrenzen, wie das oft so ist, aber ich werde versuchen, das abzugrenzen und Ihnen auch spezifische Methoden der Informationsvisualisierung darzustellen. Also soweit zum Inhalt, das ist das, worauf Sie sich in dieser Lehrveranstaltung in etwa gefasst machen müssen. Wie gesagt, das erste Kapitel Geschichte und Begrifflichkeit, ja und noch was, ich weiß, wir sind sehr viele, aber wenn Sie irgendwie Fragen haben oder Kommentare haben oder so, scheuen Sie sich nicht, mich stört das überhaupt nicht, wenn Sie mich unterbrechen und ich kann auch damit leben, dass andere Menschen andere Meinungen haben wie ich, also wenn Sie irgendwelche Kommentare haben oder so, fragen Sie sofort, ich möchte das wirklich unterstützen, also ich bin nicht der Mensch, der da so mit großer Begeisterung ein Publikum nur anlabert und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn auch von Ihnen auch ein bisschen was zurückkommt. Das wollte ich mir nur am Anfang, habe ich das vergessen. Okay, ich zeige Ihnen dann auch noch ein paar Bilder, aber zuerst kommen da ein paar Textfolien. Ich habe gesagt, also normalerweise sind meine Folien etwas leerer und die Schrift ist etwas größer, aber nachdem Sie das auch als Lernunterlage verwenden sollen, sind diese Folien diesmal etwas voller geworden. Und jetzt sage ich den Satz, den man eigentlich nie sagen sollte, und ich hoffe, dass Sie da ganz hinten das auch noch lesen können. Wie gesagt, das ist normalerweise tue ich das nicht, dass ich so kleine, relativ kleine Schrift verwende und die Folien so anfülle, aber Sie sollen sie auch als Unterlage für die Prüfung verwenden. Geschichte der Verwendung von Bildern. Ich muss eines sagen, also es ist oft, wenn man über Computer diskutiert, wird so getan, wie wenn mit dem Computer das eigentlich erst eingeführt worden ist, dass Bilder verwendet werden. Das ist nicht der Fall. Also künstlerische Bilder so und so, also das ist ohnehin klar, aber insbesondere in der wissenschaftlichen Literatur oder bei Schulbüchern oder so bei Lehrbüchern wird oft so getan, dass in früheren Jahrhunderten oder Jahren nie Bilder verwendet worden wären oder nur in sehr geringem Ausmaß und da muss man sagen, das ist nicht der Fall. Also das ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich einen Kulturbruch hätten mit dem Computer und dass plötzlich Bilder verwendet werden würden in Bereichen, wo das vorher nie passiert ist. Das ist nicht so. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die zum Teil, das werde ich Ihnen zeigen, zum Teil Jahrtausende zurückreichen, wo auch in wissenschaftlicher Literatur Bilder verwendet worden sind und das auch mit gutem Grund, weil es eben viele Dinge gibt, die man nur mit Bildern darstellen kann und die sehr schwierig verbal darstellbar sind. Also da gibt es wirklich eine lange Geschichte und das muss man sich dann im Einzelnen anschauen, wie das aussieht. Das Problem bei der Verwendung von Bildern, das habe ich in der Vorbesprechung schon angesprochen, ist, dass es ein sehr ideologisches Thema ist. Also es ist wirklich sehr besetzt. Sie haben sozusagen Lager, wo die einen das unglaublich vehement befürworten, dass Bilder verwendet werden, und die anderen das unheimlich vehement ablehnen. Und das hat zum Teil also auch historische Gründe, dass es diese Auseinandersetzung gibt. Und das sind historische Gründe, derer wir uns nicht bewusst sind. Und diese Diskussion ist sozusagen unter ein bisschen anderem Vorzeichen jetzt wieder aufgeflammt mit der Einführung des Computers. Und es gibt so kulturpessimistische, auch Wissenschaftler, der Norbert Bolz, den ich da zitiere, der hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, das war in den 90er Jahren des vorigen Jahrtausends, kann man ja sagen, das Ende der Gutenberg-Galaxis, das war damals recht berühmt, und das war einer von diesen Vertretern, die also sich unheimlich dagegen verwahrt haben, dass Bilder verwendet, also das der gemeint hat, dass Bilder einfach verdummen und dass vor allem die Verwendung, dass Kinder und Jugendliche relativ lang am Computer sitzen, Computerspiele spielen und so, also das war etwas, was ihn offensichtlich mit großer Skepsis erfüllt hat, und das ist in diesem Zitat, also Sie können das dann in den Unterlagen nachlesen, dass man sozusagen, dass die alleuropäische Kultur in einer Welt der Bilder verlöscht, meint er da. Und also er sieht das also außerordentlich kritisch, dass eben Kinder nur mehr Computerspiele spielen und nicht mehr lesen. Also das Argument ist, dass Bilder verdummen, weil man eben nicht lesen lernt und das Lesen und sozusagen der verbale Umgang mit Wissen der einzig legitime Umgang mit Wissen ist und der einzige Art des Umgangs mit Wissen, die wirklich zur Erkenntnis führt und die, was weiß ich, logisches Denken einem beibringt und die einem beibringt, irgendwie analytisch zu denken und dergleichen Dinge mehr. Also das ist sozusagen das Argument. Verbaler Umgang mit Wissen ist der einzige legitime Umgang mit Wissen, ist sozusagen die Meinung. Und Bilder sind auf alle Fälle vereinfachend, sie wirken nur verschönend und sind sozusagen bestenfalls Dekoration, die Leute brauchen, die nicht wirklich gut denken können. Also das war auch diese Einstellung, dass sozusagen Bilder braucht man vielleicht in Kinderbüchern oder in Büchern für Volksschüler und Volksschülerinnen, die einfach das als Motivation brauchen. Da tut man halt beim Schwind zur Dekoration irgendwie ein Bild hin, weil die sind halt noch so dumm und klein und die brauchen das, dass sie das auch als Bild sehen. Und Bilder sind sozusagen anschaulich und konkret und deswegen sind sie wahnsinnig leicht verständlich. Und das ist sozusagen eine kolportierte Meinung, die auch dazu führt, dass Bilder, also dass sie erstens nicht ernst genommen wird, und es führt zum Teil auch dazu, dass Leute immer glauben, dass Bilder leicht verständlich sind. Und ich werde dann eine ganze Menge von Bildern zeigen im Lauf der Lehrveranstaltung, die unglaublich komplex und unglaublich abstrakt sind und die zum Teil wesentlich schwieriger verständlich sind wie irgendwie Texte. Aber die sehr komplexe Dinge doch leichter verständlich machen als Texte. Also ich werde im Lauf dieser Lehrveranstaltung immer wieder versuchen, Beispiele zu zeigen, die demonstrieren sollen, dass man mit Bildern auch tatsächlich Erkenntnisse gewinnen kann. Also ich wäre nicht dieser Meinung, die der Norbert Bolz da vertritt, aber man muss sozusagen sehen, dass es diese Meinung gibt, und das sind eben, wie gesagt, das sind einfach zwei widerstreitende Lager, und das hat, wie gesagt, fast einen ideologischen Charakter, und ich habe schon erwähnt, dass das an sich auf die Geschichte zurückgeht. Der Streit um Bilder. Es ist so, dass es ist jetzt wie alles, was mit Geschichte zu tun hat, ist das natürlich ein bisschen vereinfachend, aber man kann das in etwa so formulieren. Sie haben in der europäischen Kultur, kann man so grob sagen, zwei Stränge. Das eine ist sozusagen die griechische, heidnisch-griechische Kultur, und das andere ist die jüdisch-christliche Tradition. Auch muslimisch kann man durchaus auch sagen. Also es ist die mittelalterliche Wissenschaft, das etwas, was man heutzutage gerne vergisst, ist ja sehr stark von der muslimischen Wissenschaft beeinflusst worden, von der arabischen Wissenschaft, und also ohne die Araber hätten wir keine Mathematik und keine Medizin. Die ersten wirklich bedeutenden medizinischen und mathematischen Werke an europäischen Universitäten waren Übersetzungen aus dem Arabischen. Also das ist etwas, was man ganz gern vergisst. Und das ist sozusagen dieser Kulturstrang der monotheistischen Buchreligionen. Und wenn ich sage Buchreligionen, dann mache ich das ganz bewusst. Das sind Religionen, die sehr stark sich auf das geschriebene Wort beziehen. Und das sind auch Religionen, also das wissen Sie vom muslimischen Glauben, dass sozusagen dieses Darstellungsverbot, ich meine, das war nie völlig konsequent, dieses Darstellungsverbot in keiner dieser Religionen, aber es hat das als Trend, hat das das immer gegeben. In allen diesen drei monotheistischen Religionen gibt es dieses Verbot der Darstellung von der Darstellung Gottes. Gott ist das Wort und nicht ein Bild, das wir uns von ihm machen, und auch generell der bildlichen Darstellung. Also wenn Sie sich irgendwelche arabischen Moscheen vergegenwärtigen, da gibt es keine Gottesdarstellungen, sondern nur Arabesken, also Dinge, die starke Ähnlichkeit mit dem geschriebenen Wort hat. Und sowas Ähnliches haben Sie im Judentum auch, also dieses Verbot der Darstellung Gottes, und zum Teil eben auch im Christentum. Und im Christentum haben Sie immer wieder zwei Strömungen, das können Sie beobachten, das hat es zum Beispiel in Byzanz, da fehlt ein Klammerzeichen haben Sie zum Beispiel in Byzanz, da haben Sie also wirklich einen blutigen Bilderstreit um 726 gehabt. Da haben also wirklich die einen, die haben sich zwei Gruppen total blutigst bekriegt. Die einen, die also diese Ikonen verehrt haben und sozusagen einen mystischen Wert in diesen Ikonen gesehen haben, und die anderen, die also das komplett abgelehnt haben, aus dieser Tradition, Religion des Wortes. Und so etwas Ähnliches haben wir in Europa auch. Wenn Sie an die Reformation denken, es ist so, dass der Katholizismus da immer sich ein bisschen durchlaviert hat durch diesen Bilderstreit. Und es war halt so, dass in der frühen Zeit in Europa ja die Masse der Bevölkerung nicht lesen und schreiben hat können. Also da haben nur ganz, ganz wenige, also wenn Sie ans frühe Mittelalter denken, da haben nur ganz, ganz wenige Mönche lesen und schreiben können. Es haben auch die Adeligen haben nicht lesen und schreiben können, also es gibt im 15. Jahrhundert noch Fälle von Generälen, die Heere kommandiert haben, die nicht lesen und schreiben haben können. Also das muss man sich bewusst machen, das war so wirklich ganz stark verbreitet, der Analphabetismus. Die Leute damals haben es halt nicht gebraucht. Und die Kirche wollte natürlich diese Menschen auch ansprechen, und die einzige Art, wie sie Wissen vermitteln hat können, war also das eine, weil, ja, mehrere. Das eine waren Predigten, also es war eine sehr, sozusagen eine Kultur des gesprochenen Wortes, und das andere waren eben Bilder. Also man hat eben das sozusagen diese Bilder als Bibel der Armen bezeichnet, und deswegen hat es eben auch diesen Trend gegeben, Bilder in Kirchen zu malen. Also da gibt es, das kennen Sie sicherlich, es gibt auch viele mittelalterliche Kirchen mit Fresken an der Wand, wo also Szenen aus dem Leben Jesu oder so dargestellt sind, um auch Leuten, die nicht lesen können, Wissen über diese Dinge zu vermitteln. Und auf der anderen Seite hat es dann die Tendenz in der Reformation gegeben. Also in der Reformation haben sie diese Bilderfeindlichkeit dann wieder sehr, sehr stark. Also in der Reformation sind ja ich habe mir sagen lassen, dass in den evangelischen Kirchen, also sozusagen diese ganzen Heiligenbilder oder so, dass das alles äußerst verpönt ist. Und der Martin Luther hat sich auch explizit gegen Heiligenbilder gewandt. Also da ist diese Bildkultur wesentlich weniger stark wie im Katholizismus. Also da haben sie auch wieder diesen Bilderstreit zwischen einer so eher üppigen katholischen Religion, die sehr sinnenfreudig ist, und auf der anderen Seite die doch etwas strengeren Ansätze in der evangelischen Religion. Und auch da haben sie wieder diesen wirklich unglaublich ideologischen Streit natürlich. Also das sind sozusagen wirklich zum Teil wirklich sehr verhärtete Fronten, die sie haben. Und vor diesem Hintergrund müssen sie sich diesen Bilderstreit vorstellen. Also vor diesem Hintergrund muss man dieses Problem auch sehen. Und in dem Sinn würde ich sagen, man muss das also immer versuchen, ein bisschen zu versachlichen und von diesen eher weltanschaulichen Argumentationsketten versuchen wegzukommen und das etwas gelassener betrachten, die Verwendung von Bildern. Ich meine, natürlich gibt es auch Bilder, die verdummen können, aber kann man natürlich problemlos argumentieren, es gibt auch genug Texte, die verdummen können. Das ist allgemein bekannt. Also das ist ja nicht beschränkt auf Bilder, und in dem Sinn, man muss sich das halt immer genau anschauen im Einzelnen, und man kann nicht per se sagen, dass das eine besser ist wie das andere, sondern man muss sich das im Einzelnen anschauen, was macht mehr Sinn in einem Zusammenhang, und wie versuchen wir zu zeigen, es gibt Dinge, die meines Erachtens nur mit Bildern sinnvoll darstellbar sind. So, und jetzt möchte ich Ihnen dann doch einmal auch ein Bild zeigen. Das ist am ist das ein hübscher Wein farbig. Das ist etwas, das heißt Blogbuch. Es ist so, dass sie, das werden Ihnen dann auch noch ein bisschen näher erläutern, es ist so, dass sie im 15. Jahrhundert so in vielerlei Hinsicht einen sehr starken kulturellen Umbruch haben. Und ein Teil dieses Umbruchs, das ist an sich allgemein anerkannt, ist die Erfindung der Drucktechnik, also der Buchdruck. Und etwas, was in diesem Zusammenhang häufig aber vergessen wird, ist, dass zu derselben Zeit und in einer ähnlichen geografischen Region auch der Holzschnitt erfunden worden ist. Also es hat früher auch schon so einfache Drucktechniken gegeben, also Sie kennen das sicher, Sie haben sicher vermutlich, also ich weiß, dass wir das in der Volksschule gemacht haben, dass man mit Erdäpfeln so Stempel druckt oder so. Und sowas hat sie im Mittelalter, also nicht mit ich weiß nicht, ob sie mit Erdäpfeln gedruckt haben, also das weiß niemand, aber sie haben so einfache mit Wachs und so weiter, haben sie so einfache Drucktechniken schon im Mittelalter gehabt, aber sozusagen so ein bisschen professionellere Drucktechniken sind erst im 15. Jahrhundert aufgekommen und das war eben als erstes der Holzschnitt. Und in diesem Zusammenhang sind eben, also ich habe gesprochen davon, dass die Fresken in den mittelalterlichen Kirchen als Bibeln der Armen bezeichnet worden sind. Und diese Blockbücher sind auch als Bibel der Armen bezeichnet worden. Und das waren Holzschnitte komplett. Also da ist auch nicht kein Buchdruck dabei. Das ist komplett, das waren so was weiß ich, 4 oder 6 oder 10 Seiten lang. Solche Broschüren, war komplett ein kompletter Holzschnitt, der auch so gedruckt worden ist. Und also wir haben noch ein schöneres Beispiel, aber das hätte ich kennen müssen und das habe ich so nicht im Internet gefunden. Und es hat ein bisschen was von einem Comic natürlich und das ist auch kein Zufall, weil es einfach sozusagen sich die Zielgruppe doch eine ähnliche ist. Also man hat versucht da Szenen aus der Bibel in sehr einfacher Art und Weise und mit ein wenig Schrift darzustellen. Und das waren eben die sogenannten, eben sind auch als Bibel der Armen bezeichnet worden. Also das war, wenn Sie so wollen, ein Vorläufer der heutigen Comics. Und natürlich ein Beispiel auch dafür, wie die katholische Kirche versucht hat, dieses bildliche Medium für ihre Überzeugungsarbeit zu verwenden. So, das möchte ich ein bisschen näher erläutern. Ich habe jetzt gerade erwähnt, diese Techniken, ich möchte ganz kurz auf diese Techniken der Bilddarstellung eingehen, weil mir das auch relativ wichtig erscheint. Sie haben natürlich die künstlerischen Bilder, Ölgemälde und Fresken und Kupferstiche und so weiter. Also das will ich im Moment nicht betrachten. Was mich, das wird auch in Zukunft in der Vorlesung für mich sehr wichtig sein, ist sozusagen Bilder im Rahmen von Büchern im Wesentlichen. Also Bilder, die in irgendeiner Form auch einen quasi wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ermöglichen. Und da gibt es verschiedene historische Perioden in diesem Zusammenhang. Das ist jetzt auch wieder stark vereinfachend, ich habe das schon gesagt, in der Geschichte neigt man ein bisschen dazu, also wenn man irgendwelche Aussagen haben will, da wird das halt dann immer ein bisschen vereinfachend. Natürlich gibt es auch noch andere Arten, Bilder und Text zu integrieren, also Sie können, was weiß ich, in ägyptischen Wandmalereien oder so, haben Sie Bild und Text integriert oder auf irgendwelchen Steinplatten, was weiß ich, Grabplatten oder so, haben sie Bild und Text integriert. Das sind alles Dinge, die ich nicht wirklich betrachten möchte. Also ich möchte im Wesentlichen Integration von Bild und Text betrachten im Zusammenhang mit Wissensvermittlung. Und da würde ich einmal sagen, kann man im Wesentlichen in Europa und im Mittelmeerraum ein paar Stadien betrachten und identifizieren. Das wäre Papyrus, dann das handschriftliche Manuskript, das Buch und der elektronische Text bzw. der Hypertext. Wie gesagt, ist ein bisschen vereinfacht, aber im Wesentlichen kann man von diesen 4 Stadien sprechen. Das sind sozusagen 4 Medien, wie man Texte vervielfältigen kann, wie man Texte weitergeben kann, wie man überhaupt Dinge im Text fassen kann. Und in allen diesen Medien hat es auch Integration von Bildern gegeben, um Wissen leichter verständlich zu machen. Es ist nur so, dass diese Integration von Text und Bild aus technischen Gründen unterschiedlich einfach ist. Also es gibt Medien, die die Integration von Text und Bild wesentlich leichter machen und Medien, die das sehr kompliziert machen, das zu integrieren. Und das möchte, da möchte ich kurz durchgehen. Papyrus, Sie kennen das, also es gibt ein paar antike Papyri, die noch übergeblieben sind, weil halt in Ägypten ein relativ trockenes Klima herrscht. In Europa sind wir also alle aufgrund der Feuchtigkeit zerfallen. Es ist ein wenig haltbares Material, das die Jahrhunderte nicht allzu gut überdauert. Sie haben im Prinzip, schreiben Sie also auch mit einer Feder auf einem Papyrus, und es ist sozusagen grundsätzlich ist die Integration von Text und Bild nicht allzu schwierig. Das Problem war, habe ich jetzt wieder mal gelesen, ist, dass Sie auf einem Papyrus, da ist irgendwie sehr spröde und Sie können nicht allzu leicht zeichnen auf einem Papyrus. Aber es gibt, also es gibt Beispiele auf den wenigen Papyri, die es noch gibt, gibt es Beispiele, dass also auch Bilder und auch wissenschaftliche, also auch in wissenschaftlichen, so in astronomischen Manuskripten gibt es also Darstellungen von Planetenbahnen und dergleichen Dinge mehr. Also es gibt, obwohl es gar nicht so einfach ist, dort zu zeichnen, gibt es also schon Beispiele davon, dass wissenschaftliche Zeichnungen, wissenschaftliche Abbildungen verwendet wurden. Also das wäre der Papyrus, das mittelalterliche handschriftliche Manuskript. Da ist Integration von Text und Bild relativ einfach. Sie haben sozusagen, das ist, warum ich sage, Integration von Bild und Text ist einfach, wird dann eigentlich erst im Kontrast zum Buchdruck verständlich. Beim Buchdruck ist es wirklich wahnsinnig schwierig, Bild und Text zu integrieren, weil es zwei unterschiedliche Verfahren sind, die Sie da haben beim Buchdruck. Sie haben auf der einen Seite den Buchdruck, der mit Bleisatz funktioniert, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und auf der anderen Seite haben die Leute halt dann auch versucht, eben Bilder in diese Bücher hineinzutun. Und das ist sehr schwierig, weil das halt mit diesem Bleisatz nicht geht. Und am Anfang haben die Leute den Holzschnitt verwendet und sie haben dann zwei Schritte in diesem Verfahren des Buchdrucks. Sie haben sozusagen den ersten Schritt, wo sie einmal den Text drucken und dann müssen sie diese Blätter nehmen und noch einmal den Holzschnitt hineindrucken. Und das ist ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren, das sehr unflexibel ist. Und die Leute haben sich das immer gut, die Buchdrucker haben sich das immer gut überlegt, ob sie wirklich das Risiko eingehen, dieses mühselige Verfahren auf sich zu nehmen. Also das ist, war immer so ein Abwägen, tue ich mir das überhaupt an, dass ich das so was Kompliziertes mache, dass ich wirklich zwei verschiedene Verfahren habe. Später hat man dann Kupferstich genommen, der ist ein bisschen später erfunden, ist eine etwas feinere Drucktechnik wie der Holzschnitt, mit der man besser auch schattieren kann und exaktere Abbildungen machen kann. Also, aber wie gesagt, ist genau dasselbe Problem. Sie drucken zuerst mit Bleisatz den Text und nachher drucken Sie den Kupferstich drauf. Also es ist wirklich ein sehr mühseliges Verfahren und das ist etwas, was beim handschriftlichen Manuskript nicht so ist. Da haben Sie sozusagen, die sind normalerweise auf Pergament geschrieben worden, also auf Tierhäuten. Und diese Tierhaut ist sozusagen vorgelegter, da war es etwas einfacher. Also sie haben sozusagen nicht zwei Verfahren gehabt, obwohl Realität es so war, dass es meistens zwei verschiedene Leute gemacht haben. Also sie haben Spezialisten gehabt, die geschrieben haben und sie haben Spezialisten gehabt, die Abbildungen dann gemalt haben. Also das ist alles natürlich händisch gemalt worden. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass das Schreiben auf diesem Pergament, das war ein Handwerk. Also heutzutage, man natürlich lernen wir das Formen der Buchstaben in der Schule und so, aber es geht uns doch leicht vor der Hand. Das liegt aber am Material. Auf Papier schreibt sich es wesentlich leichter wie auf Pergament. Und das Pergament ist auch nicht in benutzbarer Form zu den Mönchen, die da geschrieben haben, gekommen, sondern die haben das erst bearbeiten müssen, die haben das mit Bimstein abschaben müssen, mühselig, und dann haben sie irgendwie die Federn zuschneiden müssen und so. Also das war wirklich eine äußerst mühselige Tätigkeit. Und das ist einer der Gründe, warum das nur Mönche gemacht haben, weil die haben viel Zeit gehabt und ja, und die Aristokraten haben sich das nicht angetan, die haben sich da irgendeinen Schreiber gekauft, meistens irgendeinen Mönch da bestellt, der dann für sie geschrieben hat. Deswegen haben die auch nicht geschrieben, weil für die war das viel zu anstrengend. Die Mühe haben sie sich gar nicht gemacht, weil es wirklich ein mühseliger Prozess war, dieses Schreiben.
Gut, später war es ja populär, sich eine Sekretärin zu halten, ist auch nichts anderes.
Ja, 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 ja. Es ist Tippen auf der Schreibmaschine ist ja auch nicht unmühsam. Also es ist sicher eine Tradition. wie gesagt, aber und das waren halt dann Spezialisten und auch die Leute, die zum Beispiel diese ganzen Buchstaben, habe ich das irgendwo, da haben sie das, das ist ein mittelalterliches Manuskript und da haben sie diese Initialen, nennt man das, diese Dinger, das waren Spezialisten, die das natürlich gemalt haben. Aber Sie sehen, dass das sehr eng zusammenpasst, Schrift und Text. Also das ist sehr gut integriert. Das hat, am Anfang hat irgendjemand eben einen Entwurf gemacht, wie da das Bild in den Text hineinkommt und so. Und das können Sie relativ gut integrieren in diesen handschriftlichen Manuskripten. Und das ist etwas, was beim Buchdruck wesentlich schwieriger ist, weil Sie da auch wahnsinnig aufpassen müssen, dass das Bild dann nicht über den Text drüber geht oder so. Also wenn Sie drucken, müssen Sie schauen, dass wirklich die Seite korrekt so liegt, dass Sie das Bild nicht über den Text drüber drucken und so. Das ist alles unglaublich kompliziert und das ist natürlich viel, viel einfacher hier. Also da haben Sie sozusagen eine Schablone, was wohin kommt, dort kommt der Text hin und dann schreibt da mal einer den Text und dann kommt der Bildermaler und malt die Bilder hinein. Warum mir diese Abbildung besonders gut gefällt, ist das da hier. Leute, die sich im Mittelalter mit der Weitergabe von Wissen beschäftigt haben, haben sich auch über das Lernen Gedanken gemacht. Und ich habe schon erwähnt, dass das im Mittelalter eine orale Kultur war. Also es war eine Kultur, die aufs, ich meine, das klingt jetzt schaurig für uns, aber die haben auswendig gelernt. Die sind in irgendwie, also was weiß ich, auf Universität, auch auf Universitäten und in Lateinschulen oder so, die sind dort im Schulraum gesessen und haben Texte auswendig gelernt. Also die haben diese mittelalterlichen Gelehrten, das waren primär Männer, die haben einfach wirklich aus dem Gedächtnis lange Passagen der Bibel auf Latein zitieren können. Und zwar deshalb, weil es einfach sehr, sehr wenige Bücher gegeben hat. Das war sehr mühselig, diese Bücher zu schreiben. Und es hat immer nur sehr, sehr wenige Kopien gegeben. Und es war auch so, dass die Schüler, die auch hauptsächlich männlich waren, die haben oft auch gar keine Kopie, die haben sich unter Umständen mal was ausbeugen können oder so. Und die haben es hat einfach wenige Kopien von diesen Büchern gegeben. Und wie gesagt, auswendig lernen war unglaublich angesagt damals. Also die haben einfach wirklich wahnsinnig viel auswendig gelernt. Und die haben ein unglaublich zum Teil unglaublich ausgefeilte Systeme der Merktechnik entwickelt. Und das, was Sie hier sehen, ist etwas, was die Merktechnik unterstützen soll. Sie haben, damit man sich Absätze in der Bibel merkt oder in anderen Schriften von Kirchenvätern oder Philosophen oder so, haben Sie seltsame Figuren an den Rand der Seiten gemalt. Und das haben Sie auch bewusst. Also es gibt, der heißt Hugo de Saint-Victor oder so, das war ein französischer Gelehrter und der hat das also wirklich bewusst entwickelt, diese Systeme. Und hat auch theoretisch darüber geschrieben, warum das sinnvoll ist, sowas zu verwenden. Sie haben sozusagen ein Merkzeichen an der Seite und der Mensch, der das eben gelernt hat, auswendig gelernt hat, hat sich gedacht, oh, das ist jetzt der Absatz, wo diese komische, was weiß ich, was das ist, ein Greifvogel oder was auch immer, wo dieser komische Greifvogel auf der Seite ist, das ist jetzt der Absatz, da steht das und das drinnen. Also sie haben sehr merkbare, skurrile Figuren an die Seiten ihrer Manuskripte gemalt, damit sie dann beim auswendig wiedergeben, das auch leichter sich merken haben können. Also das haben sie als ausgefeiltes System verwendet, auch um das Material zu strukturieren. Und das ist etwas, also ich habe jetzt an einem Projekt mitgearbeitet, das sehr stark auf Hypertext basiert, wo genau so ein System dann wieder zur Anwendung kommt. Nicht damit die Leute was auswendig lernen, sondern um zu markieren, was das jetzt ist. Also das sind Beispiele, sind spezifisch markiert oder Erklärungen oder so. Also es sind spezifische Textblöcke, haben eine bestimmte Auszeichnung, damit die Lernenden sofort merken, was das ist und sich das dann auch, aber es dient natürlich auch dem Merken des Inhalts. Also das ist etwas, was beim Hypertext wiederkommt, was Sie da schon haben. Und das ist auch etwas, was sehr schön demonstriert, dass Sie diese Integration von Text und Bild beim mittelalterlichen Manuskript, dass das relativ einfach ist, während, wie gesagt, beim Buch ist es ziemlich schwierig. Und es ist auch so, und das möchte ich sozusagen zum Unterschied zu Hypertext auch noch erwähnen, es ist so, wenn Sie jemals, also ich habe meine Habilitation lehrdieren müssen, Auch da habe ich mich schon viel mit Bildern beschäftigt und jeder von Ihnen, der einmal einen längeren Text mit vielen Bildern reagiert hat, weiß, wie mörderisch das ist, wenn man Sachen ausdruckt. Also Sie fangen dann an, Sie haben dann Bilder, die über eine halbe Seite gehen und dann überlegen Sie sich, wo stelle ich die jetzt hin, dass der Text noch irgendwie sinnvoll ist. Sie wollen ja nicht irgendwelche halben weißen Seiten haben oder die Bilder dann auf einer eigenen Seite oder so und jetzt fangen Sie an, da herumzutun. Und dann verschwinden Ihnen, also das ist mir passiert, dass dann irgendwelche Textblöcke beim Herumschieben verschwinden und so, und also es ist ganz, ganz furchtbar, sowas zu machen. Also da büßt wirklich seine letzten Sünden ab bei sowas. Und das haben Sie natürlich bei Hypertext nicht, weil bei Hypertext haben Sie eben diese fixe Seitenlänge nicht, sie ist völlig variabel und Sie können ein Bild hinstellen, wo es wirklich sinnvoll ist. Sie haben beim Buch, das ist unheimlich, das kennen Sie sicher, was unheimlich lästig ist, wo dann ab, was weiß ich, siehe Abbildung 37 und die Abbildung 37 ist 10 Seiten weiter und Sie blättern wie ein Blöder und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Also das ist einfach ein unheimlich sprödes Medium auch, das Buch, zur Verwendung von Bildern. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum es da so viel Skepsis gibt, weil es einfach schwierig zu machen ist beim Buch. Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig, das da zu integrieren. Und wie gesagt, Hypertext ist dann wieder etwas ganz was anderes. Da ist Integration von Text und Bild liegt einfach unglaublich nahe, weil es auch dasselbe Verfahren ist, es ist alles Pixel. Und Sie können sozusagen auch Text, also Sie können Textfelder auf Bilder drauflegen und so. Das ist alles auch technisch unglaublich trivial. Sie haben dieses Problem mit dem Layoutieren nicht, weil die Knoten in Hypertexten variable Länge haben und Sie das nach Belieben irgendwie organisieren können und so. Also da ist dann die Integration von Text und Bild wesentlich einfacher und deswegen ist es natürlich auch viel naheliegender, dass man Bilder in Hypertexten oder in elektronischen Texten verwendet. Also es ist einfach, es tut sich einfach unheimlich viel leichter und deswegen machen es die Leute auch. Also deswegen zum Teil, deswegen, weil es es einfach so leicht tut, gibt es eben auch diese Bilderflut. Und jetzt muss man sich, wie gesagt, im Einzelnen dann immer überlegen, ist es sinnvoll eingesetzt oder nicht sinnvoll eingesetzt. So. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz zur Drucktechnik noch was sagen. Es mag Ihnen so erscheinen, dass die Drucktechnik für die Bilddarstellung viele, viele Nachteile hat. Sie hat aber auch viele, viele Vorteile. Und darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Und das ist etwas, was wir jetzt wieder verlieren. Einer der Gründe, warum, ich meine, sagen wir so, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Buchdruck und der modernen europäischen Wissenschaft und dieser enge Zusammenhang besteht unter anderem darin, dass Sie einen autoritativen Text haben. Also Sie haben wirklich einen Text, wo in einer Ausgabe jedes Exemplar völlig identisch ist. Es sei denn, Sie haben irgendwelche Fehler reingebaut, aber im Prinzip ist jedes Exemplar völlig identisch. Das ist etwas, was Sie bei handschriftlichen Manuskripten nie gehabt haben. Weil das, also auf der einen Seite haben Sie immer unterschiedliche Manuskriptseiten gehabt, weil die Pergamente unterschiedliche Größe gehabt haben. Die sind zum Teil von unterschiedlichen Tieren gekommen und dann war es ein Unterschied, ob ich jetzt ein kleines Lamm verwendet habe oder ein ausgewachsenes Schaf oder so oder eine Kuh. Und ja, war halt eine unterschiedliche Größe und dadurch waren die Seiten auch jetzt unterschiedlich, dann haben die Leute, die diese Manuskripte abgeschrieben haben, waren fehlbar, weil sie halt Menschen waren, die haben dann ab und zu einen Absatz vergessen oder einen Satz falsch geschrieben oder so. Also sowas haben sie die ganze Zeit bei den mittelalterlichen Manuskripten und das ist natürlich schwierig, wenn sie Wissenschaft in unserem Sinn betreiben wollen, weil die Leute, sofern sie überhaupt ein Exemplar von diesem Buch in der Hand gehabt haben, war die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass das ein unterschiedliches Exemplar war. Und das ist etwas, was Sie beim Buchdruck jetzt haben. Sie haben irgendwie Gelehrte über ganz Europa verteilt, die auf Latein miteinander korrespondiert haben und die haben alle dasselbe Buch gehabt. Und die haben einfach sagen können, auf Seite so und so im dritten Absatz steht das und das. Lieber Freund, was hältst du denn davon? Also ich bin da total dagegen. Bist du auch dagegen oder bist du da dafür oder so? Und das ist ich sage das jetzt sehr einfach, aber das ist eine wesentliche Grundlage der modernen Wissenschaft, dass sie vergleichende Textkritik machen können. Und moderne Wissenschaft gäbe es ohne das nicht. Und das ist etwas, was uns jetzt verloren geht. Sie kennen das sicherlich, wenn Sie selber Texte schreiben. Sie machen einen Text, also der ist erst fixiert, wenn Sie ihn ausdrucken. Solange Sie schreiben, haben Sie immer eine Version 3.27 und dann fällt Ihnen ein Fix, da war doch noch ein Beistrich, den ich ausbessern wollte, Version 3.28. Sie haben nie eine fertige Version. Sie kennen das auch aus dem Internet, aus dem World Wide Web. Da gibt es immer dieses Problem mit den Links. Sie machen einen Link irgendwo hin, das Dokument verschwindet, das Dokument wird geändert. Das ist ein großes Problem fürs wissenschaftliche Zitieren. Es ist in Wirklichkeit, ignoriert man das in der sogenannten Scientific Community und tut halt beinhart auch das Internet zitieren, aber in Wirklichkeit ist das nicht legitim, weil die Dokumente eben, die Hälfte der Dokumente nach 2-3 Jahren entweder verschwunden oder komplett geändert ist. Also sie haben diese Verbindlichkeit von Text nicht mehr und die Vermutung ist, dass das tendenziell die Wissenschaft verändern wird, mit der wir zu tun haben. Also wir haben diese verbindlichen, autoritativen Texte nicht mehr. Darüber kann man diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist. Da kann man geteilter Meinung sein, aber ich sage nur, das ist sicher ein Problem und das ist etwas, was Sie auch bei Bildern gehabt haben. Und das ist zum Beispiel bei Landkarten ist das sehr typisch. Im Mittelalter haben die Kapitäne, die halbwegs zeichnen haben können und ein bisschen schreiben haben können, haben sich ihre eigenen Karten gezeichnet und das waren gehütete Schätze und sind nicht weitergegeben worden. Das war quasi eine Geheimwissenschaft. Und mit dem Aufkommen, also das ist jetzt weniger der Buchdruck, sondern eben Holzschnitt und Kupferstich, sind Karten gezeichnet worden, die auch verkauft worden sind. Das heißt, dass sie weitergeben haben können Wissen darüber, wie geografische Beschaffenheiten waren. Und das war auch ein wesentlicher, das hat also die Seefahrt wesentlich befördert, dass sie autoritative Karten gehabt haben und dass sie auch Karten vergleichen haben können. Also sie haben sich anschauen können, Kapitän XY, der ist nach Amerika gefahren und der Kapitän Z ist auch nach Amerika gefahren, die haben beide irgendwelche Karten gezeichnet, wie man da an der Küste in Amerika hin und her fährt, wie das ausschaut und das hat man dann vergleichen können und da hat dann einer sagen können, ja, die Karte ist besser, die Karte ist schlechter und so. Also das ist ein wesentlicher Grund dafür, würde ich einmal meinen, dass die Seefahrt sich auch so entwickeln hat können, dass sie wirklich autoritative Karten gehabt haben und dass sie diskutieren haben können in der Gemeinde der Kapitäne, welche Karte besser ist und so weiter, dass das auch weiter verbreitet worden ist. Also das, in dem Sinn, da waren also Bilder, bildliche Darstellungen wirklich unglaublich nützlich und da war auch der Druck unglaublich nützlich in diesem Zusammenhang. Also der Buchdruck und diese Probleme mit der Bilddarstellung im Buchdruck, das kann man nicht ganz eindeutig sehen, das hat auch diese Drucktechniken haben auch sehr große Vorteile zum Teil gehabt für bildliche Darstellungen. So, jetzt möchte ich auch einen Aspekt eingehen, der auch in letzter Zeit in der Wissenschaft sehr heftig diskutiert worden ist, das ist die Geschichte mit der perspektivischen Darstellung. Das ist perspektivische Darstellung ist etwas, was für uns völlig selbstverständlich ist. Und hier zeige ich Ihnen etwas, was vor der Erfindung der linearen Perspektive gezeichnet worden ist. Im Mittelalter, das ist ein Herr, der Jade ohne Tour heißt. Namen müssen Sie sich nicht merken, ist an sich völlig irrelevant. Und der hat eine Zeichnung von einem Perpetuum mobile gemacht, die auf den ersten Blick einmal ein bisschen verwirrend und verunsichert ist. Ich zeichne das einmal auf, das sozusagen, also ich muss dazu sagen, ich kann nicht besonders gut zeichnen, aber ich werde versuchen, das irgendwie zu zeigen. Das ist sozusagen hier so ein Gestell. Machen wir ein bisschen Perspektive rein. Und das Rad, das ist sozusagen das Rad des Perpetuum mobile, das ist da so angebracht an sich. Also das wäre sozusagen so ein Ansatz einer perspektivischen Darstellung. Na, Sie wissen, was gemeint ist. Und es geht dann so wieder runter. Und da hier ist sozusagen, das sieht man jetzt nicht, ich tue das nur anzeichnen, da hier ist sozusagen die Achse, auf der dieses Rad sich bewegt. Das soll die Speichen sein und das die Zwischenräume. Und wie gesagt, hier haben Sie sozusagen so eine Art Achse, auf der dieses Rad sich dann sozusagen in diese Richtung oder in diese Richtung bewegt. Also das wäre sozusagen eine Perspektive, ich meine, das ist auch, wie gesagt, nicht sehr schön, aber es wäre eine perspektivische Darstellung. Und das soll Ihnen ein bisschen ein Gefühl dafür geben, was diese Darstellung macht, dass dies kommt völlig ohne Perspektive aus. Und der Witz dieser Darstellung ist, dass nichts überdeckt werden soll. Also dieses Rad da, was Sie da sehen, das ist auf dieser Achse da oben. Ich zeige Ihnen das. Das ist die Achse, auf der sich dieses Rad bewegt, und eigentlich gehört dieses Gestell da vorne hin. Also von in einer perspektivischen Darstellung wäre es vorne. Der Autor dieses Buches hat das deswegen nicht so gezeichnet, damit Sie das Rad gut sehen können. Weil in dieser perspektivischen Darstellung sehen Sie das Rad nicht mehr gescheit. Und damit Sie das Rad auch wirklich gut sehen können, hat er alle Gesetze der Perspektive über den Haufen geworfen, weil damals hat man sich um sowas auch nicht gekümmert. Das hat niemanden interessiert, die Perspektive. Worum es ihm gegangen ist, ist dieses Prinzip des Perpetuum mobile darzustellen. Wir wissen natürlich, dass es ein Perpetuum, also ich glaube den Physikern, dass es das Perpetuum mobile nicht geben kann, aber er hat eben gemeint, also es ist so, sie haben dann diese Hämmer oder Fjöppel oder was das ist, und da ist irgendwie Quecksilber drinnen oder so, und irgendwie durch dieses Quecksilber soll sich das angeblich dann bewegen, dieses Ding. Aber das ist an sich belanglos. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang, dass es gute Gründe gibt, von dieser perspektivischen Darstellung, die uns völlig geläufig und völlig selbstverständlich ist, abzuweichen, und dass das im Mittelalter normal war. Also man hat nicht allzu viele Darstellungen von Maschinen aus dem Mittelalter, aber es gibt, also ich kenne noch ein oder zwei andere, die so wirklich komplett von dieser perspektivischen Darstellung abweichen. Und man muss dazu sagen, das ist nicht, die haben sich schon was gedacht dabei, wie sie das gemacht haben. Also das ist nicht nur, weil sie völlig unfähig und blöd waren, sondern sie wollten etwas damit erreichen, mit diesem Abgehen von der perspektivischen Darstellung. Und ich werde auf diese Problematik der Linearperspektive, werde ich dann noch bei den Wahrnehmungstheorien eingehen, weil... nichts mehr sagen. Ja, das Problem bei der Linearperspektive ist, ich zeige Ihnen das ganz kurz, wie das ausschaut mit der Linearperspektive ist sowas, ich zeige das dann nachher noch einmal ausführlicher her. Also wo Sie wirklich diese Geschichten mit der Verkürzung haben und wo Figuren, die gleich groß sind, kleiner erscheinen und so. Zeige ich Ihnen nachher noch. Also das wäre sozusagen beinharte Linearperspektive. Und das Problem bei der Linearperspektive ist, dass sie völlig bewegungslos sein müssen, dass das wirklich funktioniert. Also das geht davon aus, das ist natürlich, ist kein Zufall, dass das in der Kunst eingeführt worden ist. Vor einem Bild, die Annahme ist, wenn Sie vor einem Bild stehen, dass Sie immobil stehen und auf dieses Bild schauen. Also das ist kein dreidimensionaler Raum, wo Sie sich bewegen könnten, sondern Sie stehen immobil und es ist quasi auch zeitlich eingefroren. Also es ist sozusagen, die Zeit ist konstant gehalten, die Bewegung ist konstant gehalten und Sie stehen davor. Und das ist etwas, was, also ich komme dann in der Wahrnehmungspsychologie noch einmal darauf zurück, das wird halt in der Wahrnehmungspsychologie wird das bezweifelt, dass das eine realistische Art der Darstellung ist. Das sage ich auch noch dazu. Uns ist diese perspektivische Darstellung völlig in Fleisch und Blut übergegangen, aber das ist eine Erfindung der Renaissance, diese perspektivische Darstellung. Das gibt es auch in anderen Kulturkreisen, in weiten Bereichen nicht, und das ist etwas, was wir kulturell von Kind auf erlernt haben, dass Dinge so dargestellt gehören und dass das die einzige korrekte Art der Darstellung ist. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es etwas Erfundenes ist, dass das in manchen Bereichen sehr, sehr sinnvoll sein kann, auch sehr schön sein kann, aber dass das nicht unbedingt in jedem Fall nützlich ist. Also es gibt gute Gründe, warum man von dieser perspektivischen Darstellung abweicht, und es ist immer wieder auch unterlaufen worden, ein bisschen in technischen Darstellungen. Also Sie haben ja eine lange Tradition der Darstellung von Maschinen, also eine der ersten Maschinendarstellungen habe ich Ihnen gezeigt, das ist Perpetuum mobile. Und in der Technik sind Bilder gang und gäbe, da werden die sehr häufig verwendet, und da ist es dann doch immer wieder passiert, dass man ein bisschen diese lineare Perspektive unterläuft, weil es manchmal gar nicht sinnvoll ist, weil sie eine Maschine in ihrer Komplexität oft gar nicht dreidimensional gescheit darstellen können. Da ist auch ein bisschen ein kultureller Grund auf dieser Folie angeführt, warum die Linearperspektive entstanden ist. Es ist so, dass im Mittelalter Maler keine Namen gehabt haben, also dieses Bewusstsein des eigenen Wertes und die Vorstellung, dass man was Einzigartiges schafft, wenn man ein Gemälde malt und quasi ein Genie ist, wenn man ein großartiges Gemälde schafft. Das ist etwas, was erst in der Renaissance aufgekommen ist, und die Linearperspektive war etwas sehr, sehr Komplexes, sehr kompliziert zu machendes und hat große Kunstfertigkeit erfordert, und es war, also es ist in Florenz in der Renaissance entstanden, diese lineare Perspektive, und das war quasi auch einer der Gründe dafür, wie Maler dann argumentiert haben können, und es hat auch ein paar weibliche Malerinnen gegeben, die argumentiert haben eben so, dass das wirklich eine hohe Kunst ist, die sie da beherrschen, und dass das deshalb wirklich was Großartiges ist. Ja, die Linearperspektive will eben diese Illusion des dreidimensionalen Raums hervorrufen. Und jetzt zeige ich Ihnen das. Das ist ein komplexes Verfahren. Also das ist, ich meine, in allen Einzelheiten verstehe ich es auch nicht, aber die Vorstellung ist die, dass Sie mal eine Grundlinie haben, die eingeteilt wird in fixe Abstände. Also das sind Ratscha, glaube ich, haben wir das genannt. Das ist so. Oder nein, eine Armlänge ist das. Das ist das Äquivalent einer Armlänge. Das ist hier die Einteilung. Und da haben Sie dann die Punkte, und von diesen Punkten ziehen Sie dann Linien zu einem Punkt, den man Fluchtpunkt nennt. Das ist der da oben. Und die Vorstellung ist, dass der Fluchtpunkt auf der Höhe, auf der Augenhöhe des Malers ist. Also das ist sozusagen dort, wo der Maler dann steht und seine Augenhöhe hat. Da ist der Fluchtpunkt, und durch den Fluchtpunkt geht dann da die Horizontallinie. Also Sie haben sozusagen da diese fixe Einteilung. Und dann haben Sie, ich habe das wirklich nachgemessen, es ist so, dass diese Länge und diese Länge gleich ist. Schaut nicht so aus, das ist eine Wahrnehmungstäuschung, aber ich habe es nachgemessen, es ist wirklich gleich. Sie tragen dann diese Länge bei dem ersten Mal, tragen Sie diese Länge auf, und dann tun Sie es verkürzen entsprechend dieser Verkürzung dieser Perspektive. Also das ist ein mathematischer Konstruktionsprozess, und das werden dann, diese Abstände werden halt dann in einer bestimmten Proportion immer kleiner. Und dadurch kriegen Sie eben diese verkürzte Darstellung dieses liegenden Körpers zum Beispiel zustande. Und es ist so, dass Sie wirklich also dann Größenverhältnisse mathematisch konstruieren können. Es ist so, das können Sie sich das dann anschauen, diese Figur ist genauso groß wie diese Figur. Das ist nur perspektivisch verkleinert, aber sozusagen die Vorstellung ist, im realen Leben sind die gleich groß, und die haben auch, also da haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da haben sie auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das ist völlig von den Größenverhältnissen, das war alles völlig konstruiert, und die haben auch wirklich so gemalt, das ist kein Scherz. Die haben tatsächlich mit solchen Rastern gemalt. Und das ist also wirklich alles mathematisch völlig genau gemacht, wie sie diese Räume konstruiert haben. Und dadurch haben sie diese unglaublich starke Illusion des dreidimensionalen Raumes in diesen, also das ist sehr stark in den Renaissance-Bildern. Und diese starke dreidimensionale Darstellung verschwindet dann irgendwann einmal im 19. Jahrhundert, die Impressionisten oder so, die haben sich dann von dieser intensiven Konstruktion dieses dreidimensionalen Raums dann wieder verabschiedet. Aber wie gesagt, in der Renaissance ist das aufgekommen, dass man Dinge also wirklich so mathematisch konstruiert. Und Sie können damit wirklich sehr eindrückliche Illusionen erzeugen. Also Illusionen, die wirklich einen Eindruck einer räumlichen Tiefe erzeugen. So, dann möchte ich noch etwas erwähnen. Bilder können in vielerlei Hinsicht in der Wissenschaft eine Rolle spielen, und also da muss ich dazu gestehen, das ist ein Buch, das ich gerade gelesen habe und das ich so lustig gefunden habe, dass ich das auch anführen wollte. Es ist ein Bereich, wo man es vielleicht nicht so annehmen würde, was Bilder in der Geschichtswissenschaft, was kann ich in der Geschichtswissenschaft aus Bildern lernen. Und auf der Folie habe ich noch einmal angeführt, diese Problematik, dass Wissenschaft sehr lange als Wissenschaft vom Wort gesehen wurde und dass man sich nur auf schriftliche Zeugnisse verlassen hat. Und das ist etwas, wo man auch in der Geschichtswissenschaft jetzt ein bisschen abkommt und sozusagen sich nicht nur, und das ist auch so was für sich, bei antiker oder mittelalterlicher Geschichte ist das auch gar nicht möglich, da gibt es gar nicht so viele schriftliche Zeugnisse, auf die ich mich verlassen könnte, also das ist wirklich sehr beschränkt, und da macht es also durchaus einen Sinn, dass man Bilder heranzieht, um gewisse Dinge zu untersuchen, und das ist ein bisschen, kann man sagen, auch ein neuer Ansatz in der Geschichtswissenschaft, das ist etwas, was in der Form noch nicht so, bis jetzt noch nicht so intensiv gemacht worden ist. Und ich habe ein nettes Beispiel, das ist ein Buch, das heißt Das Mittelalter auf der Nase. An der Folie können Sie erkennen, warum das Buch so heißt. Das ist eine Frau, die eine Historikerin, die beschäftigt sich mit Alltagsgegenständen im Mittelalter und wann die eingeführt worden sind. Und also was weiß ich, sie hat zum Beispiel Bilder zusammengetragen, wo man Unterwäsche sieht. Das war so, dass im frühen Mittelalter die Leute keine Unterwäsche getragen haben. Und das kann man auch nachweisen, da gibt es bildliche Darstellungen, wo Leute dann so ihre Kleider lüften und man sieht, dass sie keine Unterwäsche tragen. Und irgendwann einmal haben sie dann plötzlich, also das sieht man auch bei den Christusdarstellungen, der dann so irgendwelche neckischen Höschen anhat. Und das kommt halt irgendwann einmal auf und da kann man eben die Bilder kann man natürlich datieren. Und da kann man dann sagen, okay, es ist zu vermuten, dass ab dann und dann das doch in gewissen Kreisen zumindest üblich war. Also was für sich Unterwäsche hat zuerst natürlich die Aristokratie getragen. Die einfachen Leute sind ohne Unterwäsche ausgekommen. Und ähnliches auch bei der Brille. Und wie gesagt, deswegen heißt das das Mittelalter auf der Nase. Und da gibt es eben eine ganze Menge Sachen, die sie eben versucht hat, mit Bildern nachzuweisen, wann das aufgekommen ist. Also die Leute von Ihnen, die den Namen der Rose gesehen haben, werden gemerkt haben, dass der Sean Connery auch so einen Kneifer auf der Nase hat. Das ist historisch belegt, wie man das sieht. Das ist irgendein Apostel aus dem 13. Jahrhundert oder so. Und der hat da auch schon eine Brille auf. Und aus dem kann man schließen, dass es offensichtlich damals schon Brillen gegeben hat. Was aus dem 4. Also ich weiß jetzt, das Jahrhundert weiß ich nicht mehr auswendig. Und die hat also sich mit einigen solchen alltäglichen Gegenständen befasst, eben mit Unterwäsche, mit der Verwendung von Betäubungsmitteln. Das war immer ein großes Problem im Mittelalter, wenn man jemanden operiert hat oder so. Die haben also damals keine Betäubungsmittel gekannt und zum Teil das eben bei vollem Bewusstsein gemacht, was sicher sehr unangenehm war. Auf der anderen Seite war das Problem, ich meine, es hat schon Betäubungsmittel gegeben und die waren schon bekannt, aber da hat man dann nie gewusst, ob die Leute nachher wieder aufwachen. Also da war die Dosierung ein Problem. Also entweder es war zu wenig, dann hat es nichts genutzt, oder es war zu viel und die sind dann Betäubungsmittel dahin geschieden. Und das kann man, was weiß ich, da gibt es Darstellungen von Apotheken mit Schwämmen, die also mit Betäubungsmitteln vollgesogen sind, die man dann verwenden kann in der Medizin. Oder Nudelherstellung, also sie hat ein paar Bilder gefunden, wo die ersten Abbildungen wie Nudeln im 15. Jahrhundert oder so hergestellt worden sind und so Alltagsgegenstände. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Geschichtswissenschaft sich auch mit solchen Alltagsgegenständen seit kurzem beschäftigt. Früher hat die Geschichtswissenschaft sich ja immer nur mit den großen Männern befasst und mit ihren Abenteuern und dergleichen Dingen mehr und was sie sich so gedacht haben. Und in den letzten 30 Jahren oder so ist es doch aufgekommen, dass man sich auch mit Alltagsgegenständen beschäftigt. Und da spielen halt Bilder auch eine Rolle, weil gerade über diese alltäglichen Sachen, also über die Taten großer Männer, da schreibt schon gerne mal irgendeiner ein großes Konvolut. Aber alltägliche Sachen sind eben alltäglich und deswegen denkt niemand viel nach drüber. Und aus diesem Grund gibt es also auch wenige schriftliche Zeugnisse und da macht das also durchaus Sinn, auch einmal sich die Bilder anzuschauen und zu analysieren. Also in dem Zusammenhang ist das sicherlich auch von großem Interesse. Und jetzt möchte ich auf etwas Ähnliches, aber doch ein bisschen was anderes, also die Funktion hier ist ein bisschen eine andere, auf die wissenschaftliche Illustration eingehen. Diese Bilder, die da analysiert worden sind in der Geschichtswissenschaft, sind natürlich in dem Sinn keine wissenschaftlichen Illustrationen, sondern das ist Bildmaterial, das man in der Wissenschaft verwendet, um bestimmte historische Zusammenhänge zu analysieren. Aber das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist eben wirklich bewusst wissenschaftliche Illustration. Und ich möchte Ihnen, das habe ich schon erwähnt, ich möchte Ihnen noch zeigen, dass es das durch die Jahrhunderte gibt. Also ich werde Ihnen auch einige sehr alte wissenschaftliche Illustrationen zeigen und versuchen eben nachzuweisen, dass das auch zum Teil schon in der Antike und halt im Mittelalter haben solche Illustrationen auch schon eine große Rolle gespielt. Und ich sage das noch einmal, weil mir das so wichtig ist, das sind sehr häufig Illustrationen, die Dinge illustrieren, die man in Worten nicht sagen kann. Also das ist etwas, was Sie sich immer wieder vor Augen führen müssen. Es gibt viele Dinge, die man nicht verbal beschreiben kann, meiner Meinung nach. Also Sie werden das vielleicht im alltäglichen Leben schon einmal erlebt haben, wenn man versucht, irgendwelche Menschen, jemanden zu beschreiben, der diesen Menschen nicht kennt. Da fangen Sie an, ja, hat ein schmales, blasses Gesicht und eine Brille auf und braune Haare. Ja, wenn man sagt das schon, das sind hunderte Leute, weil einfach die Sprache dafür nicht geeignet ist, sowas zu beschreiben. Sie können, also ich denke, es sei denn, die Leute haben wirklich unglaublich auffällige Merkmale im Gesicht oder irgendwo, können sie Gesichter nicht wirklich so beschreiben, dass man jemanden eindeutig identifizieren kann. Also außer es ist wirklich ein ganz außergewöhnliches Gesicht, aber im Normalfall ist das unglaublich schwierig. Sie können das einmal ausprobieren, irgendjemanden wem anderen zu beschreiben, der den nicht kennt. Es ist unglaublich schwierig, ein Gesicht verbal zu beschreiben. Und wenn Sie ein Foto sehen, sehen Sie auf den ersten Blick, das ist der oder das ist die. Völlig klar, braucht es keine Worte. Also damit möchte ich zeigen, es gibt einfach wirklich Dinge, die Sie nicht beschreiben können, sehr komplexe Dinge. Und das gibt es natürlich auch in der Wissenschaft, solche Dinge. Also sie haben eine durchaus eigenständige Funktion und Bilder sind nicht nur dazu da, dass sie behübschen und verschönern. Also es ist auch so, man kann auch argumentieren, da gibt es auch so Analysen von Bilddarstellungen, zum Beispiel in der Bibel oder so. Es ist so, dass auch solche Illustrationen eine gewisse Bedeutung haben, weil sie Interpretation des Textes sind. Also in den Bildern, die zur Bibel gemalt worden sind und im Text dann erscheinen, da sind viele Dinge drinnen, die interpretativ sind und die im Text so nicht stehen. Und es ist zum Beispiel so, dass in sozusagen im Mittelalter und in der Renaissance und so war das üblich, dass die Leute nicht Kleidung getragen haben, wie sie tatsächlich zu Jesu Zeiten getragen haben, sondern die haben meistens Kleidung getragen, die modisch war zu der Zeit, wo diese Bibel geschrieben worden ist. Und da kommt einfach auch schon sehr viel zum Ausdruck. Also da kommen sehr viel an sozialer Stellung oder an Einstellungen oder so, da kommen viele Dinge zum Ausdruck, die so im Text nicht drinnen stehen. Also selbst wenn Sie so richtige Illustrationen haben, haben Sie oft den Fall, dass in den Illustrationen Interpretationen des Malers oder der Malerin drinnen sind, die im Text gar nicht beschrieben sind. Die gehen oft über den Text hinaus und haben in dem Sinn auch zum Teil kulturwissenschaftliche Bedeutung. Also so, selbst bei Illustrationen ist es nicht so einfach, dass die nur Dekoration und Behübschung sind. Aber bei diesen wissenschaftlichen Illustrationen kann man ziemlich eindeutig sagen, dass die also durchaus einen eigenständigen Wert haben. Und man kann, ich meine, es ist jetzt sehr grob und also das habe ich auch aus einem Buch, man kann das sicher, es gibt sicherlich auch noch andere Einteilungen und man kann andere Funktionen finden, aber ich habe das ganz nützlich einmal gefunden als Einstieg. Was kann eine Illustration in einem wissenschaftlichen Werk alles leisten? Also ganz kurz, ich werde es dann näher noch erläutern. Beobachtung heißt, dass ich einfach nur Dinge sehe, sozusagen objektiv, und mir so anschaue. Induktion heißt, dass ich Schlussfolgerungen, dass das Bild mir erleichtert, Schlussfolgerungen zu ziehen. Methodik heißt, dass eine bestimmte wissenschaftliche Methode dargestellt werden soll. Selbstveranschaulichung, das ist ganz lustig. Das heißt, dass sozusagen eine wissenschaftliche, wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel einen Jahresringe in einem Baum, das ist für mich das schönste Beispiel dieser Selbstveranschaulichung. Sie haben ein Bild, das sozusagen das die Jahresringe im Baum veranschaulichen die Jahreszeiten. Also das kennen Sie sicher aus der Schule, dass die Ringe, also dass im Winter wächst der Baum weniger und im Sommer wächst er mehr und dadurch entstehen diese Jahresringe und die sind auch unterschiedlich, je nachdem wie die Witterungsverhältnisse sind, viel Niederschlag, wenig Niederschlag, haben Sie dickere oder dünnere Jahresringe, weil der Baum stärker oder weniger stark wächst und so. Und das bezeichnet man mit Selbstveranschaulichung. Also da gibt es Darstellungen, die quasi analog zu bestimmten Phänomenen sind, die wir untersuchen wollen. Dann Klassifikation heißt, dass ich wissenschaftlich sozusagen Objekte, die ich wissenschaftlich untersuchen will, in bestimmte Klassen einteilen möchte und das mit Bildern versucht darzustellen. Und Begriffsbildung, das ist ein bisschen abstrakter, also Begriffsbildung soll abstrakte Begriffe ein bisschen veranschaulichen. Aber wie gesagt, das erzähle ich im Einzelnen dann noch, wenn ich Ihnen diese Beispiele zeige. So, also die einfachste Art, ich meine, man soll es nicht unterschätzen, ist auch unglaublich komplex und das ist, ich meine, das muss ich auch noch dazu sagen zu diesen Funktionen, es ist im Einzelnen dann natürlich immer schwierig, da zu unterscheiden. Also das ist nicht trivial, Sie können im Einzelfall unter Umständen nicht genau sagen, ob irgendeine wissenschaftliche Abbildung jetzt zur Beobachtung oder zur Klassifikation oder so gehört, aber es soll so im Groben Ihnen ein bisschen einen Einblick in die Funktionen geben. Einfachste und älteste Form der wissenschaftlichen Abbildung ist die Zeichnung. Also das ist sozusagen die Darstellung. Ich bin ein Künstler, eine Künstlerin, ich setze mich irgendwo in die Natur und male einfach etwas ab, so wie ich es sehe. Also ich beobachte das und male es dann ab. Und das Beispiel, das zeige ich Ihnen dann gleich, das ist eine Distel. Also das ist ein Buch über Arzneimittel von einem Mann namens Pedanius Dioscorides, der in der Antike gelebt hat, also Kaiser Nero, ein griechischer Arzt unter Kaiser Nero, also ein bisschen nach Christi Geburt, irgendwann einmal, der in der römischen Armee diente. Und der hat ein Buch über Heilpflanzen geschrieben. Und damals, also die medizinische Wissenschaft war damals natürlich noch nicht wahnsinnig weit fortgeschritten und die haben hauptsächlich mit Heilkräutern behandelt. Etwas, was wir ja zum Teil heute auch noch tun. Also das ist ja sicherlich nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber wie gesagt, die haben halt Heilkräuter verwendet, sehr viele. Und der hat ein Buch über diese Heilkräuter geschrieben. Und das Manuskript war, also der Dioscorides selber hat das Manuskript noch nicht bebildert, es ist erst nachher bebildert worden, also da haben erst nachher Leute sich hingesetzt und Abbildungen dazu gemacht und das Buch ist, ja, steht da zur wichtigsten Quelle für die Botanik der Antike geworden. Damit Sie sehen, wofür die Distel verwendet, das habe ich Ihnen auch aufgeschrieben, wofür man die Distel verwenden kann, wenn das irgendjemanden interessiert, beziehungsweise wofür das verwendet worden ist. Als Augenwasser, Verdauungsmittel, Muskelentspannung, als Kur gegen Gelbsucht. Es war irgendwas mit der Schwangerschaft, war auch noch, das ist auf die Folie nicht mehr draufgegangen. Also das ist für viele unterschiedliche Dinge verwendet worden. Es ist so, dass auch heute, wir wissen, dass auch heutzutage viele Medikamente gibt, die nicht so wahnsinnig gut wirken. Wird wahrscheinlich auch nicht so unglaublich wirkungsvoll gewesen sein. Und das schaut dann so aus im... Die Distel, es ist, also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das als Distel zu identifizieren und das ist ein großes Problem auch bei diesen Abbildungen im Mittelalter, bei diesen Zeichnungen. Es ist so, dass, also ich habe schon darauf hingewiesen, dass das Problem bei solchen mittelalterlichen Manuskripten war, dass viele Leute, die sich nicht in die Natur dann gesetzt haben und das gezeichnet haben, sondern die haben das aus einem anderen Manuskript abgezeichnet. Also die haben jetzt, stellen Sie sich vor, da waren 600 Heilpflanzen drinnen und die Leute haben einfach die Zeit nicht gehabt und zum Teil hat es die auch nicht gegeben, die sind von weit her da geschifft worden, die haben keine Ahnung gehabt, wie das ausschaut und haben das abgemalt und Sie wissen, was passiert, das ist so wie bei der Spiegel Post oder so, was passiert, wenn Sie solche Bilder abmalen und das war Ihnen auch nicht so wahnsinnig wichtig und da kommen dann ziemlich seltsame Zeichnungen heraus. Und das war auch einer der Gründe, warum das nicht so wahnsinnig verbreitet war in mittelalterlichen Manuskripten, dass solche Abbildungen gemacht worden sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich darauf hingewiesen habe, was für eine große Bedeutung die Drucktechnik hat. Bei der Drucktechnik haben sie dieses Problem dann natürlich nicht, weil da haben sie, die haben, was weiß ich, bei gut gehenden Büchern haben sie im 16., 17. Jahrhundert eine Auflage von 2000 Stück gehabt und da haben sie 2000 Exemplare gehabt, da hat die Distel immer gleich ausgeschaut und da hat sich dann schon ausgezahlt, dass sie einen geschickt haben, der die Distel wirklich aus der Natur abgemalt hat. Während da haben sie halt immer wieder das Problem gehabt, dass irgendein Mönch irgendwo gesessen ist und halt das keine Ahnung gehabt hat, wie das Original ausgesehen hat und da kommen halt dann solche Sachen heraus. Und in dem Zusammenhang, das ist ein arabisches Manuskript, wie Sie erkennen können, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, auf die Bedeutung der arabischen Wissenschaft für das Mittelalter. Also sehr viel von der Wissenschaft, sehr viel, was wir als Grundlage der Wissenschaft im Mittelalter bekommen haben, stammt aus dem arabischen Raum. Die Araber waren also insbesondere in der Medizin und in der Mathematik, waren sie den damaligen Europäern haushoch überlegen und haben auch ziemlich auf sie herabgeblickt und das nicht ganz ernst genommen. Ja, und wie gesagt, also das ursprüngliche Manuskript war nicht bebildert und das ist eine arabische Version dieses ursprünglichen Manuskripts und das Bild stammt aus dieser arabischen Version. So, das zweite ist Induktion. Bei Induktion geht es darum, dass das dass sie Bilder haben, die Schlussfolgerungen erlauben sollen. Also das ist eben das Wesen der Induktion. Sie beantworten Fragen wie, warum und wie und sie sollen sozusagen eine Erklärung. Also da geht es nicht nur darum, wie schaut was aus, wie eben bei der Beobachtung. Also bei der Beobachtung konzentriere ich mich drauf, wie schaut das Ding aus. Und da versuche ich dann schon, Erklärungen zu finden. wie funktioniert etwas, warum ist etwas so. Und da habe ich, nächste Folie zeige ich Ihnen gleich, das ist eine Abbildung von René Descartes, der versucht zu erklären, wie ein Regenbogen entsteht. Und das macht nur Sinn, wenn ich Ihnen das sage, wenn Sie das Bild sehen. So, also. Hier steht eine Person, Descartes, mit einem Degen. Und der schaut, also da haben Sie den Regenbogen. Und die Vorstellung ist, da oben dieser Kreis, den Sie da sehen, das ist sozusagen ein prototypischer Wassertropfen. Ist sehr groß für einen Wassertropfen, aber zur der Veranschaulichung halber ist der halt sehr groß gehalten. Sie sehen, da haben Sie nichts mehr mit Beobachtung, Sie sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern Sie versuchen das ein bisschen analytisch zu machen. Also Sie bilden nicht einfach ab, sondern Sie verändern quasi die Realität, um Dinge leichter verständlich zu machen. Gut, Descartes steht da und schaut auf Punkt E aus, steht mit dem Rücken zur Sonne, die Sonne ist hinter ihm und er blickt auf diesen Regenbogen zum Punkt D, der da oben ist. Ich hoffe, Sie sehen ihn. Ja. Reiche ich schon wieder nicht hin, hier ist der Punkt D. Auf diesen Punkt schaut er, das ist, die Kugel ist in einer Höhe von 42 Grad über dem Horizont. Der Horizont ist da unten, ZDM, das ist der Horizont. 42 Grad ist das daher. Und da schaut er hin und da sieht er dann das Farbspektrum. Weil sich das bricht, und zwar, wie ist das, die Sonnenstrahlen, das ist A, die Sonnenstrahlen AB, das ist der Sonnenstrahl, der tritt bei Punkt B, tritt er in diesen imaginären Wassertropfen ein, wird gebrochen von B nach C und dann wird er noch einmal gebrochen von C nach B und bei E sieht ihn dann der Descartes und dadurch, durch diese Brechung entsteht dann der Regenbogen, also die Brechung entsteht in diese unterschiedlichen Farben, also das war sozusagen seine Analyse und er hat dann noch, das sind jetzt die ausgezogenen, das ist der primäre Regenbogen, die ausgezogenen Striche und diese gebunden Linien, das kennen Sie vielleicht auch und haben schon einmal gesehen, das ist dieser sekundäre Regenbogen, der manchmal erscheint. Also wenn der Regenbogen sehr intensiv ist und dieses Phänomen sehr deutlich ist, haben Sie einen sekundären Regenbogen und das ist dann hier und der ist deswegen schwächer, weil er, das sehen Sie da oben, der ist deswegen schwächer, weil der mehrfach, der wird dreimal gebrochen. Also da kommt hier, tritt hier bei G, tritt der Sonnenstrahl wie auf diesen Wassertropfen, dann wird es zu H hingebrochen, dann zu I hingebrochen und zu K hingebrochen. Und hier sieht ihn dann der Descartes von K nach E wieder und durch diese dreimalige Brechung wird der Regen, argumentiert Descartes, wird der Regenbogen dann schwächer. Also das wäre sozusagen so ein analytisches Bild. Und da sehen Sie schon, dass Bilder nicht immer einfach sein müssen. Also das ist ein Bild, das einer gewissen Erklärung bedarf. Wie gesagt, Sie haben das in den Unterlagen, das ist im Wesentlichen steht das dann auf den Folien drauf. Und das ist nicht trivial. Also wenn Sie das nur so sehen, dieses Bild, wäre es wahrscheinlich nicht, und Sie kennen sich nicht sehr gut mit dieser Theorie der Entstehung des Regenbogens aus, dann ist das relativ schwierig zu verstehen. Also wie gesagt, das ist schon eine analytische Form der Darstellung und keine triviale Form, wo man dann schon nur mal sehr schwer argumentieren kann, warum so eine Abbildung verdummen soll. Methodik. Das ist etwas, was in der Informatik nicht allzu viel diskutiert wird, diese Frage wissenschaftlicher Methodik. Das habe ich Ihnen nicht erzählt, ich bin sozusagen zweigeteilt. Eine Hälfte von mir ist Psychologin und die andere Hälfte Wirtschaftsinformatikerin. Und die psychologische Hälfte hat sehr viel mit Methodik zu tun gehabt, weil in der Psychologie man sehr viel Methoden lernt. In der Informatik ist das wesentlich weniger der Fall. Und es gibt eben auch in der Physik oder so spielen Untersuchungsmethoden, Methoden des Experimentierens und so, spielen eine sehr, sehr große Rolle. Und diese Methoden sind zum Teil unglaublich komplex und müssen auch erlernt und entsprechend auch dargestellt werden. Und Visualisierung ist eine Möglichkeit, solche komplexe Methoden darzustellen. Also in dem Sinn, das macht ein Spiel eine große Rolle. Wie gesagt, Ihnen als Informatikern, da ist das sozusagen mit den Methoden nicht so wahnsinnig bedeutend in dieser Wissenschaft, weil es sozusagen sehr stark doch auch ins Mathematische hineingeht und so. Aber es gibt sehr viele andere Wissenschaften, wo empirische Untersuchungsmethoden auch, also insbesondere auch empirische Untersuchungsmethoden eine große Rolle spielen, weil es einfach nicht so leicht ist, dass man hingeht und sagt, ich schaue mir das jetzt an und dann weiß ich schon, wie es ist. Das ist so nicht. Also wenn Sie sich moderne Physik vorstellen, das ist eine Physik, die mit, also auch mit unglaublichen Apparaten, mit unglaublich kostspieligen Apparaten umgehen muss, um methodisch sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Also wenn Sie sich die Quantenphysik vorstellen, das ist was, da kann ich nicht einfach sagen, ich stelle mir jetzt hin und schaue mir das an und dann weiß ich schon, was passiert. Also das ist nicht so. Methoden spielen eine sehr, sehr große Rolle in der Wissenschaft und sind auch sehr wichtig. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten, über Methoden etwas zu lernen, wenn ich visualisiere. Und als Beispiel ist hier, also ich habe immer versucht, erstens Beispiele auszusuchen, die ich selber halbwegs verstehe, und zweitens Sachen, die Sie auch aus der Schule irgendwie, die Ihnen möglicherweise geläufig ist. William Harvey hat im 17. Jahrhundert den Blutkreislauf entdeckt und auf der nächsten Folie sehen Sie dann auch ein bisschen methodisch, wie er das untersucht hat. Es war so, dass bis zum Harvey der Blutkreislauf, da hat man sich auf einen römischen Arzt namens Galen berufen, der ist also für die medizinische Wissenschaft sehr, sehr wesentlich und hat im Mittelalter auch eine große Rolle gespielt. Und der hat, also wenn ich das richtig verstanden habe, also das ist ein bisschen abstrus, aber der hat die Vorstellung gehabt, dass das Blut immer so hin und her geht. Also der hat nicht gedacht, dass das ein Kreislauf ist, sondern dass das in der Arterie quasi oder in diesen Blutgefäßen hin und her geht und irgendwie dann durch irgendwelche Poren in der Herzscheibewand wieder ins Herz zurückkommt. Und der Harvey war der Erste, der gesagt hat, dass das ein Kreislauf ist. Also der gesagt hat, es gibt Arterien, wo durch die das Blut in den Körper fließt und es gibt Venen, durch die das Blut dann wieder zurückfließt und es gibt keine Möglichkeit des Zurückfließens in den Arterien und in den Venen, weil es Klappen gibt, die das verhindern. Die wirken wie Ventile und es gibt gar nicht die Möglichkeit. Also die können nur einmal vom Herzen da weg und dann wieder zurückfließen. Und das war sozusagen die große Erkenntnis von William Harvey, dass das eben ein Kreislauf ist und dass immer dasselbe, sozusagen dasselbe Blut im Körper mehr oder weniger zirkuliert. Und eine Methode, wie er das dargestellt hat, war, er hat Venen untersucht. Also Sie haben hier die Venen und einen, das kennen wir, einen abgebundenen Arm. Und B, C und D und E, das sind solche Klappen, wo das Blut eben nicht zurückfließen kann. Und also das sind nur weniger Abbildungen, es gibt dann mehr Abbildungen. Und er hat dann angefangen, bei diesen Venen abzudrücken, also das Blut, so, dass das Blut da einmal rausfließt, und hat er abgedrückt. Und dadurch, dass da kein Blut mehr drinnen ist, das hat er nachweisen können, dass da dann kein Blut hineinfließt, hat er zeigen können, dass hier eine Klappe ist, wo das Blut in der Vene nicht zurückfließen kann. Also er hat sozusagen abgedrückt und dann hat er geschaut, was passiert und hat dann zeigen können, in der Vene war dann einfach kein Blut mehr und das war für ihn ein Nachweis dafür, dass da kein Blut zurückfließen kann und dass sozusagen das Blut wirklich in einem Kreislauf durch den Körper zirkuliert. Also das war sozusagen die Darstellung. Und das ist aus einem Buch, das Harvey dann geschrieben hat, die Abbildung. Also so hat er das dann auch der Scientific Community dargestellt. So hat er nachweisen können, dass es eben diesen Blutkreislauf gibt. So, dann Selbstveranschaulichung. Das ist diese Geschichte mit den Baumrinden. Was ich Ihnen zeigen werde, also sozusagen das sind Darstellungen, die in einer Form analog sind, also dass die in irgendeiner Form analog Dinge wiedergeben, also die sozusagen, wo die Darstellung in sich ähnlich ist dem Phänomen, das sie beschreiben soll. Wie zum Beispiel in einer Fotografie. Also Fotografie ist eine analoge Darstellung, weil sie eine starke Ähnlichkeit mit dem abgebildeten Gegenstand hat. Wenn Sie sich irgendwelche, das nennt man eine analoge Darstellung, wenn Sie sich zum Beispiel vergegenwärtigen, irgendwelche Kurven bei ökonomischen Modellen, das wäre zum Beispiel keine analoge Darstellung. was weiß ich, sie haben so diese berühmte Angebots-Nachfrage-Kurve und hier pendelt sich dann Angebot und Nachfrage ein. Das ist etwas, was immer wieder in der Wirtschaft kommt. Das ist so eine ganz schlichte Grafik. Natürlich hat diese Grafik überhaupt keine äußerliche Ähnlichkeit mehr mit Angebot und Nachfrage. Das sind einfach zwei Striche sozusagen. Also das kann auch irgendwie keine Kurven sein oder so. Normalerweise sind das Kurven. Und in dem Sinn hat das mit Angebot und Nachfrage überhaupt nichts mehr zu tun. Während, wenn Sie ein Foto haben, dann können Sie diese Leute ohne viel Erklärung erkennen, die auf diesem Foto dargestellt sind, und das nennt man analoge Darstellungen. So. Um solche Darstellungen
geht es. Das ist dann keine analoge Darstellung, oder?
Das ist keine, Entschuldigung, ja.
Es ist verwirrt möglicherweise.
Entschuldigung, danke. Ja, guter Einwand. Keine.
Hat sie einen eigenen Namen?
Die nicht analoge Darstellung. Ja, ja, ganz klar, oder? Oder Angebot-Nachfrage-Kurve.
Ja, ich überlege gerade, aber
vom BWL halt.
Wie man das darstellt, wie man das nennen könnte. Abstrakt ist halt ganz gut hilft. Ja,
eine Kategorie wäre in dem Fall ein Graph, aber das passt halt auch.
Ja, nein, Kategorie, eine Abstrakt ist, kommt am nächsten. Mhm. Also, es ist eben keine analoge Darstellung. Wenn alles, was so ein bisschen in die Richtung von Fotos geht, das ist dann immer analog. Und das, was ich Ihnen zeige, das ist PET, das kennt man aus der Medizin, Positron Emission Tomography, also das ist so Computertomographie, die mit Positronenemission arbeitet. Ich verstehe nicht wirklich, wie das Ding funktioniert, aber die Vorstellung ist, dass man untersucht eben körperliche Funktionen in Patientinnen und injiziert ihnen dazu eine kurzlebige radioaktive Substanz und beobachtet dann, wo diese Substanzen auftreten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass dort, wo besonders, also ich kenne das eben, ich zeige Ihnen dann, das ist bei Gehirnbildern, dort, wo besonders starke Aktivität ist, treten besonders viele dieser radioaktiven, dieser Positronen auf, und das kann man beobachten. Und dadurch kann man zeigen, was dann zu welchem Zeitpunkt besonders aktiv ist. Und um Ihnen das zu veranschaulichen, wie gesagt, das ist, übersteigt auch meine physikalischen Kenntnisse. Das ist, sollte ein Farbbild sein. Das schaut so aus an sich. Tut mir leid, dass man das da nicht sieht.
Der Projektor kann keine Farbe, ist aber auch komisch.
Ja, ja, ja. Ja, wundersam. Also es ist, ich zeige Ihnen das so. Was da untersucht worden ist, ist das Gehirn, und da hat man versucht, Zentren zu identifizieren. Also Sie sehen sozusagen, das ist da das Hinterhaupt und das ist da Stirn, soll das sein. Das ist alles irgendwie sehr schlicht und einfach. Aber wie gesagt, in den Unterlagen können Sie sich das dann genauer anschauen. Und was Sie zum Beispiel hier sehen, ist, also da schauen die Leute sich gerade was an, und das, was besonders, ich zeige Ihnen das so, also ein paar von Ihnen werden das zumindest sehen, hier ist das Sehen, und das, was hier besonders hell, so bunt ist, das sind die Areale, die besonders aktiv sind. Und daraus kann man schließen, und das ist bekannt, dass das Sehzentrum da hinten ist. Also der Sehnerv, der geht dann da hinten, das sind die primären Sehzentren da im Knack, wo sozusagen die Sehreize aus dem Auge als erstes hinkommen. Und dann werden sie weiterverarbeitet, aber wenn wir was sehen, ist das sozusagen da am Hinterkopf das, was aktiv ist. Und das kann ich mit solchen PET-Darstellungen zeigen. Ja, was ich dazu sagen möchte, ich werde es unter Umständen, wenn ich Zeit habe, werde ich das auch noch ansprechen, ist, dass solche medizinischen Darstellungen, die schauen ja sehr hübsch aus, also sozusagen die von Ihnen, die das sehen können, können das vielleicht erkennen, das ist sehr hübsch und hat sozusagen auch den Anschein großer Korrektheit. Was man dazu sagen muss, ist, dass das im Gehirn natürlich nicht so ausschaut, sondern das ist ein Bild. Also das muss man sich bei solchen Sachen immer wieder vor Augen halten. Das sind Bilder, die durch massive Eingriffe eines Computers und durch sehr komplexe Algorithmen verarbeitet werden. Also so schaut es nicht im Gehirn aus, sondern Sie haben da bei dieser Erzeugung dieser Bilder haben Sie natürlich auch sehr starke Fehlerquellen. Also das müssen Sie immer berücksichtigen. Das ist ein sehr umstrittenes Thema, die Abtreibung, aber in der Abtreibungsdiskussion werden sehr oft so Bilder von Föten gebracht. Auch das sind errechnete Bilder, so schaut ein Fötus nicht aus. Also sehr oft in der Medizin werden solche Bilder verwendet und werden zum Teil auch, das hat zum Teil auch einen ideologischen Charakter, wie diese Bilder verwendet werden. Das möchte ich dazu sagen. Ich meine, natürlich lernt man was draus, aber das ist halt auch das Gefahr bei Bildern, aber das haben sie beim Text natürlich auch. Auch Texte können sie dazu verwenden, um Dinge zu verfälschen. Eine Folie noch. Die letzte zeige ich dann, oder? Na, ich mache Schluss. Damit es nicht wirklich nur eine ist. Das nächste Mal mache ich dann noch diese letzten zwei Funktionen wissenschaftlicher Darstellung und dann mache ich ein bisschen was über Begrifflichkeit und dergleichen Dinge mehr.